Guten Morgen. Ich bete noch. Ja, lieber Vater im Himmel, danke von Herzen, dass wir dein Wort haben als Kompass für unser Leben, als Maßstab, als Richtschnur. Danke, dass wir hier heute in Frieden und in Freiheit sein dürfen und uns versammeln dürfen. Danke für dieses Geschenk und wir denken gleichzeitig an unsere Glaubensgeschwister, die das nicht tun können, die verfolgt werden, die sich verstecken müssen. Danke, dass du auch bei ihnen bist. Bitte leite du uns jetzt auch durch dein Wort. Amen. Es ist 5:05. Dieses Sprichwort, das wird ja gerne benutzt von Politikern, von Verschwörungstheoretikern, in Bezug auf das Klima, in Bezug auf drohende Kriege. Es ist 5:12. Das meint, es ist höchste Zeit, wir müssen schnell handeln, es ist schon bald zu spät. Dann gibt es auch noch ein anderes Sprichwort, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Es bedeutet, dass jemand bald stirbt oder dass etwas bald zu Ende geht. In unserem Bibeltext heute spricht auch Johannes von der letzten Stunde. Wir werden sehen, dass wir heute in der letzten Stunde leben. Das Chaos nimmt zu, die kriegerischen Auseinandersetzungen werden immer mehr, die Gottlosigkeit greift immer mehr um sich, so hat man das Gefühl. Immer mehr Naturkatastrophen. Die Zeichen verdichten sich, dass es schon sehr, sehr bald sein kann, dass Jesus seine Gemeinde holt, dass er kommt. Die spannende Frage ist, wie können und sollen wir bis dahin als Nachfolger Jesu leben? Wie können wir in dieser gottfeindlichen Zeit, in dieser letzten Stunde unser Leben führen? Und das Thema heute heißt Nachfolge Jesu in der letzten Stunde. Und ich lese uns den Bibeltext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 18 bis 27. Und wem es möglich ist, den bitte ich aufzustehen für die Lesung. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 18 bis 27, da heißt es: Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Danke. Wir können aus unserem Bibeltext 4 Punkte heute mitnehmen. Erstens, wir leben in der letzten Stunde. Zweitens, sei dir deiner Stellung in Jesus gewiss. Drittens, halte dich an Gottes Wort fest. Und viertens, lass dich vom Heiligen Geist belehren. Erstens, wir leben in der letzten Stunde. Johannes beginnt diesen Abschnitt mit dem Wort Kindlein. Das meint so viel wie kleines Kind, Säugling. Es drückt ein inniges Verhältnis aus, so wie es ein kleines Kind zu seinen Eltern hat. Johannes war diese innige Beziehung wichtig, diese echte, innige Beziehung zu Gott, dem Vater und zu den Glaubensgeschwistern. Echte Gemeinschaft in Jesus. Mit Kindern sind hier Menschen gemeint, die an Jesus glauben, die Jesus nachfolgen. Sie sollten die Zeit richtig einordnen können. Kinder, es ist die letzte Stunde. Das meint, also letzte Stunde bedeutet, dass die letzte Zeit ist. Endzeit. Wir haben viele Stellen in der Bibel, wo es um die letzten Tage geht. Das ist letztlich genau der gleiche Ausdruck. Es meint dasselbe. Es ist diese Zeit zwischen Jesu erstem Kommen und seiner Wiederkunft. Diese Gnadenzeit, in der wir auch heute leben. Johannes hatte damals diese Naherwartung, Jesus kann jederzeit kommen und seine Gemeinde holen. Und dies wurde schon vor über 1900 Jahren geschrieben. Wie viel mehr muss das heute gelten? Klar, bei Gott gibt es keine Zeit. Er ist ewig. Und trotzdem, die Zeichen verdichten sich, dass Jesus bald kommt. Hast du diese Erwartung, dass Jesus bald kommen kann? Freust du dich auf sein Kommen? Bist du bereit, ihm zu begegnen, dem Schöpfer des Universums? Maranatha, unser Herr kommt. Woran macht Johannes es fest, dass die letzte Stunde ist? Er weist auf den Antichristen hin, der einmal kommen wird. Und er weist auf die vielen Antichristen hin, die schon aufgetreten waren, schon damals zu seiner Zeit. Das Wort Antichrist kommt nur in den Johannesbriefen vor. Hier und nochmal, ich glaube, im zweiten Johannesbrief. Es hat zwei Bedeutungen. Erstens gegen Christus, Anti, gegen. Aber es heißt auch anstelle von Christus. Für Martin Luther war damals zur Zeit der Reformationszeit klar, der Papst ist der Antichrist. Und so wurden schon viele Personen der Geschichte, die sich besonders durch Böses hervorgetan haben und dadurch berühmt geworden sind, auch als Antichristen angesehen. Hitler, Stalin, Mao Zedong, um nur ein paar zu nennen. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, das lesen wir jetzt nicht, aber ihr könnt das für euch mal durchlesen vielleicht, da beschreibt der Apostel Paulus das Aufkommen des Antichristen. Er nennt ihn Mensch der Gesetzlosigkeit und Sohn des Verderbens. Er wird sich Gott widersetzen, er wird sich über alles erheben, was Gott heißt. Er wird sich in den Tempel setzen und sich selbst als Gott anbeten lassen. Er wird der direkte Widersacher Jesu sein. Und er wird versuchen, Jesus, die Gemeinde Jesu, die Gläubigen, die dann auf der Erde sein werden, und das Volk Israel zu beseitigen. Er wird die Menschheit von Gott losreißen wollen. Und es ist klar, von wem dieser Mensch, dieser Antichrist, der einmal für kurze Zeit in der Zukunft der Weltherrscher sein wird, von wem dieser Antichrist gesteuert sein wird, nämlich vom Teufel. Und diese vielen Antichristen, das sind diese Vorläufer des Antichristen, der einmal für kurze Zeit eben diese Welt regieren wird. Und diese vielen Antichristen, sie treten im Geist des Antichristen auf. 1. Johannes 4, Vers 3 werden wir in ein paar Wochen dann auch drüber hören. Und dieser Geist des Antichristen, dieser teuflische Geist, der zeigt sich eben besonders auf zwei Weisen. Einmal Anti, gegen, und das beschreibt der Apostel Petrus im 5. Kapitel. Da heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Da ist die Konfrontation irgendwie ziemlich deutlich. Der brüllende Löwe, wenn der uns begegnet, das erkennen wir, wir suchen das Weite. Und das geschieht heute weltweit sehr, sehr oft. Und wir sind da schon eine kleine Insel eher, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens zu Jesus Christus, nur weil sie Christen sind und Jesus nachfolgen, verfolgt werden. Aber auch hier bei uns kommt dieses Klare, dieses Anti, dieser brüllende Löwe sehr deutlich. Durch Lästerungen Gottes und seiner Prinzipien. Ein Beispiel nur die Gender-Ideologie, wo das sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Aber wir haben noch diese zweite Bedeutung anstelle. Und da schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Das ist oftmals nicht ganz so sichtbar, so offensichtlich. Das geschieht durch Verführung, durch Lüge, durch Betrug, durch Einflüsterung, durch Verstellung. Ein klares Kennzeichen der letzten Stunde ist also, dass diese antichristliche, dämonische Aktivität immer mehr zunimmt. In Vers 19 werden die Antichristen der damaligen Zeit genannt. Und das ist doch sehr erschreckend, was Johannes hier schreibt. Es waren Menschen aus der Gemeinde. Johannes beschreibt sie so: Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Sonst wären sie geblieben. Aber es sollte sichtbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und genau davor hatte schon Paulus gewarnt, als er diese Abschiedsrede hielt an die Ältesten von der Gemeinde von Ephesus. Apostelgeschichte 20. Da heißt es: Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, also von außen, die die Herde nicht schonen. Aber, und jetzt kommt's, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Ihr Lieben, die äußerliche Zugehörigkeit zur Gemeinde ist keine Garantie dafür, dass Menschen zu Jesus gehören. Sie ist auch kein Beweis dafür, für diese innere Gemeinschaft, die die Gläubigen haben untereinander. Der äußere Schein zählt bei Gott nicht. Unser Gott sieht tiefer. Er sieht in unser Inneres, in unser Herz. Auch heute gibt es viele Antichristen, Menschen, die ganz bewusst gegen Gott und sein Reich arbeiten, die gegen Gott rebellieren. Der Geist des Antichristen, dieser teuflische Geist, ist in vielen Philosophien, Weltanschauungen, Ideologien und leider zunehmend auch in staatlichen Gesetzen vorhanden. So soll zum Beispiel ein neuer UN-Vertrag regeln, unter welchen Voraussetzungen es in Zukunft Entwicklungshilfe für ärmere Länder geben wird. Und zwar nur noch dann, wenn diese Länder sich dazu verpflichten, Abtreibung, Genderideologie und Frühsexualisierung fördern. Das ist ein Verbrechen. Das ist Erpressung. Aber das ist nur ein Beispiel. Viele solche Dinge um uns herum zeigen, wir leben heute in der letzten Stunde. Schauen wir nun auf die drei Punkte, die Johannes uns nennt, was wir dagegen setzen können, wie wir in dieser Zeit bestehen können. Zweitens, sei dir deiner Stellung bewusst, deiner Stellung in Jesus gewiss. Wir leben also in dieser letzten Stunde, in der Endzeit. Es gibt heute eine große Orientierungslosigkeit. Aber wie können wir als Nachfolger Jesu in dieser Zeit bestehen? In dieser chaotischen, gottfeindlichen Zeit. Wo bekommen wir Orientierung? Woher erhalten wir Hilfe? Wie können wir leben? Und zwar nicht nur irgendwie leben, sondern so leben, wie es Gott gefällt, wie es unserem Herrn und König Jesus Ehre macht, das ihn verherrlicht. Nicht nur die Zeit irgendwie aussitzen und hoffen, dass es möglichst bald vorbei ist, sondern diese Zeit aktiv nutzen, dass Jesus verherrlicht wird durch unser Leben. Und wie gesagt, Johannes weist uns hier auf drei Dinge hin. Er ermutigt uns, den Glauben konsequent zu leben. Und das erste ist, sei dir deiner Stellung in Jesus gewiss. Johannes zeigte den Lesern, was sie in Jesus hatten. Diese Antichristen, diese falschen Lehrer, die aus der Gemeinde weggegangen waren, die hatten keine Gottesbeziehung. Sie hatten nicht den Heiligen Geist. Die Empfänger schon. Sie hatten die Salbung, hier dieses Wort Salbung, das kommt im ganzen Neuen Testament nur in diesem Abschnitt vor. Es meint den Heiligen Geist und Johannes schreibt, der Heilige gibt den Heiligen Geist. Er meint damit Gott, den Vater und auch Jesus, den Sohn. Johannes Evangelium, ich habe es euch da aufgeschrieben, die Stellen lesen wir nicht alle. Da gibt es vier Stellen, zweimal heißt es, der Vater sendet den Geist, oder ich will den Vater bitten, der wird den Geist senden. Und einmal heißt es, Zweimal heißt es, der Sohn sendet ihn. Das zeigt aber, Gott und der Vater sind eins. Die Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, erhalten den Heiligen Geist. Und dies geschieht bei der Bekehrung. Wenn ein Mensch zu Gott umkehrt, wenn er sein Leben Jesus anvertraut. Die Menschen, die an Jesus Christus als Sohn Gottes, als Retter und Herr glauben, werden mit Gottes Geist versiegelt. Sie gehören zu Gott, sie sind Gottes Eigentum. Er hat einen Anspruch auf ihr Leben. In Epheser 1, Vers 13 steht, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wichtige Dokumente wurden damals versiegelt, weil nur der Empfänger dieses Dokument lesen sollte. Und heute werden Haustüren oft mit einem Siegel von der Polizei versiegelt, damit man den Tatort nicht betreten soll. Gläubige sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und dann heißt es weiter, sie hatten alle das Wissen. Sie hatten Erkenntnis. Sie kannten die Wahrheit. Und sie kannten den, der die Wahrheit in Person ist. Jesus Christus. In ihm ist keine Lüge. Und in Vers 22 kommt Johannes zum Kern des Glaubens, zum Zentrum. Es geht um die alles entscheidende Frage: Ist Jesus der Christus? Ist Jesus der Messias, der Gesalbte? Ist er der König? Ist er der Sohn Gottes, der Herr? Das ist die alles entscheidende Frage. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, schwarz oder weiß. Wie Johannes es oft so hat, ganz klar, ja oder nein. Entweder wird geleugnet, dass Jesus der Christus ist, oder es wird Jesus bekannt. Wer leugnet, das ist der Lügner, der Antichrist, er hat nicht den Vater. Oder Jesus wird bekannt als Christus, derjenige hat den Vater. Ihr Lieben, Gott, Vater und Jesus gehören untrennbar zusammen. Sie können nicht voneinander getrennt werden. Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Gott und Jesus sind eine Einheit. Wir können mit vielen Menschen über Gott und die Welt, über alles Mögliche reden. Über das Wetter, über alles können wir reden. Aber wenn der Name Jesus genannt wird, dann zeigt sich oft sehr schnell, wohin die Reise geht. Die Gesprächsbereitschaft hört dann schnell auf oder es wird abgelenkt. An Jesus scheiden sich die Geister. Wir haben hier eine gewaltige Zusage. Wer den Sohn bekennt, wer sich zu Jesus stellt, an ihn glaubt, ihm nachfolgt, der hat den Vater. Das ist eine große Gnade, ein wunderbares Geschenk, ein unverdienter geistlicher Reichtum. Durch Jesus sind wir mit dem Gott des Universums verbunden. Jesus ist das Zentrum der Geschichte. Und jetzt stellt sich hier diese alles entscheidende Frage, ganz persönlich: Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus auch für dich der Christus? Hast du dein Leben schon Jesus anvertraut? Hast du ihm deine Sünde schon bekannt und ihn um Vergebung deiner Sünde gebeten? Hast du ihn als Herrn über dein Leben angenommen und ihm gesagt, ab jetzt darfst du mein Leben bestimmen? In allen Bereichen meines Lebens? Wenn nicht, dann tu es noch heute. Verschiebe es nicht auf irgendwann, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Dieser Sankt-Nimmerleins-Tag wird wahrscheinlich nie kommen. Denk nicht, ja, wenn ich mal erwachsen bin, ja, wenn ich mal Arbeit habe, wenn ich verheiratet bin, wenn ich mein Leben geregelt habe oder im Ruhestand, da habe ich Zeit, dann kann ich mich mit diesen ganzen Fragen um Gott auseinandersetzen. Dann werde ich mich drum kümmern. Nein, im Hebräerbrief heißt es, heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht. Heute. Wir leben schon heute in dieser letzten Stunde, wir leben jetzt in der Endzeit. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, aber er kann jederzeit seine Gemeinde zu sich holen. Und darum schiebt die Entscheidung nicht länger auf. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus mit deiner Sünde, mit deiner Schuld, mit deinen Sorgen und vielleicht um die Zukunft, mit deinen Ängsten, mit deinen Problemen, mit deinen Lasten, die du vielleicht schon jahrelang mit dir herumträgst. Komm zu Jesus. Er wartet auf dich. Er will dir all das abnehmen. Er will mit dir durchs Leben gehen und in die Ewigkeit. Wenn du Fragen dazu hast, können wir uns nachher gerne nach dem Gottesdienst unterhalten. Komm gerne auf mich zu. Ja, und wenn du schon Jesus nachfolgst, wenn er dein Leben bestimmen darf, dann darfst du heute wieder neu ermutigt werden. Froh sein, dankbar sein. Du hast den Heiligen Geist in dir. Du kennst die Wahrheit, Jesus Christus. Du darfst Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, haben, mit diesem wunderbar großen, allmächtigen, gerechten, heiligen Gott der Liebe. Wow, was für eine Gnade, was für ein Geschenk. Sei dir deiner Stellung in Jesus gewiss. Drittens, halte dich an Gottes Wort fest. Dies ist der zweite Punkt, der für die Nachfolge Jesu in der letzten Stunde wichtig ist. Johannes formuliert es hier so: Ihr, Vers 24, was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Was hatten seine Leser denn von Anfang an gehört? Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, die Apostellehre, Gottes Wort. Wenn Gottes Wort, das Evangelium von Jesus Christus in uns bleibt, wenn Gottes Wort in uns bleibt, dann werden wir auch im Vater und in Jesus bleiben. Schon Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, Johannes 8, Vers 31 folgende: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass Gottes Wort in uns bleibt, dass wir das Gottes Wort lesen, dass wir uns damit beschäftigen, wenn möglich Tag für Tag, dass es unser tägliches, geistliches Brot wird. Wir leben davon. Es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort kennen, gerade in dieser gottfeindlichen Zeit, dass wir den Angriffen des Feindes standhalten können, dass wir Gottes Wort studieren, dass wir Bibelverse auswendig lernen. Wir wissen nicht, wie lange uns das erhalten bleibt. In vielen Ländern dieser Welt ist es verboten. Und die Gläubigen, sie sehnen sich nach dem Wort Gottes und sie überlegen und ringen darum, sie kämpfen darum, dass sie dieses Wort Gottes bekommen und sei es irgendwie nur übers Internet, weil es zu gefährlich ist, eine Bibel im Haus zu haben, weil die Geheimpolizei kommt. Und wir haben es, nutzen wir es doch, schauen wir rein, nutzen wir es. Wenn wir in Gottes Wort bleiben, dann sind wir wahrhaftig Jesu Jünger. Und dann kommen zwei wunderbare Zusagen. Wir werden die Wahrheit, nämlich Jesus, erkennen. Und diese Wahrheit, Jesus, wird uns frei machen. Frei von allen Ängsten. Gottes Wort ist ein großer Schatz, es ist unser Kompass. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt durfte ich wieder einiges neu lernen. Es ist so wunderbar, so reich, so tief, auch wenn man denkt, den Text kenne ich ja schon. Aber nein, man darf immer wieder neue Dinge erleben, weil Gottes Wort in die jeweilige Situation immer wieder neu, ganz neu hineinspricht. Ich möchte euch wirklich Gottes Wort schmackhaft machen. Es schmeckt nicht immer gut, es ist nicht immer so angenehm, aber es ist ehrlich zu uns. Es zeigt uns, wer wir sind, vor Gott, nämlich Sünder, die keine Beziehung zu ihm haben können, aber es zeigt uns eben auch den die Lösung dieses Problems. Gottes große Gnade. Wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt er sie uns gern. Hatten wir schon im ersten Teil vom ersten Johannesbrief gehört. Die zweite Zusage ist dieses ewige Leben. Das ist die Verheißung. Verheißung meint immer Versprechen, eine Zusage, die Gott uns gemacht hat. Hier das ewige Leben. Nicht irgendwann einmal im Himmel, wenn wir zu ihm gehen. Nein, sondern schon hier und jetzt, heute, hier auf der Erde. Und mir ist es eigentlich erst vor gar nicht so allzu langer Zeit bewusst geworden. Ja, das ewige Leben, wie ist das denn in uns? Aber es ist klar, wenn Gottes Geist in uns lebt, der Heilige Geist, dann wohnt der ewige Gott in uns. Und somit haben wir auch das ewige Leben in uns. Das ist doch logisch, oder? Ewiges Leben ist definiert in Johannes 17, Vers 3. Da heißt es, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und in Johannes 5, Vers 24 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Was für eine wunderbare Zusage. Wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Das ist die Basis des Evangeliums. Er bekommt es nicht irgendwann, er hat es. Vers 26, Johannes hatte dies im Blick auf die Verführer geschrieben. Und dieses Wort verführen, diese griechische Form, die zeigt an, dass es etwas Andauerndes ist oder etwas sich immer Wiederholendes. Diese Irrlehrer, die waren von der Gemeinde weggegangen, aber offenbar war die Gefahr noch real. Es war immer noch aktuell, dieses Thema. Und diese Kernaussage der Irrlehrer war ja, Jesus ist nicht der Christus. Und vielleicht war das noch verbunden mit Aussagen hinsichtlich der Verführung zur Entspannung. Warum macht ihr euch denn so einen Stress? Kommt doch zurück zum Judentum, dann seid ihr im Rahmen einer erlaubten Religion. Oder vielleicht ging es auch um die Verehrung des Kaisers. Bringt dem Kaiser doch einfach die Opfer dar. Euer Herz muss doch gar nicht so dabei sein. Ihr könnt es ja einfach äußerlich machen. Johannes machte klar, diese Verführer sind Lügner. Sie gehören nicht zu Gott und darum haben sie auch nicht ewiges Leben. Es ist also wichtig, Gottes Wort, das Evangelium von Jesus Christus im Herzen zu bewahren. Gottes Wort allein ist unser Maßstab, unsere Richtschnur, unser Kompass fürs Leben. Alle Philosophien, Weltanschauungen, Ideologien ohne Gott sind Blendlichter, Irrwege. Halte dich an Gottes Wort fest. Ein letzter Punkt, lass dich vom Heiligen Geist belehren. Das ist der dritte Aspekt für die Nachfolge Jesu in der letzten Stunde. Vers 27 fängt wieder sehr betont an, und ihr. Und ihr. In Vers 20 hatten wir bereits gesehen, dass der Heilige, also Gott und der Vater und Jesus Christus den Heiligen Geist den Menschen gibt, die an Jesus glauben. Und in Vers 27 erfahren wir zwei weitere wichtige Dinge über den Heiligen Geist. Erstens, der Heilige Geist bleibt in den Gläubigen. Darum schreibt Johannes, die Salbung, also der Heilige Geist, bleibt in euch. Er bleibt in ihnen. Das heißt, dass er sie nicht verlassen wird. So wie es im Alten Testament war, wo der Heilige Geist nur punktuell auf bestimmte Menschen kam, die für eine Aufgabe ausgerüstet wurden. Er bleibt bei ihnen. Wir können den Heiligen Geist dämpfen, wir können ihn betrüben, aber er verlässt uns nicht, er bleibt in uns. Und darum müssen wir nicht immer wieder neu um den Heiligen Geist bitten. Heiliger Geist, komm auf uns, Heiliger Geist, komm zu uns, wir brauchen dich. Nein, er ist schon in uns. Das ist doch wunderbar. Zweitens, der Heilige Geist belehrt die Gläubigen. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand belehrt, Vers 27, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Der Heilige Geist belehrt die Gläubigen. Das hatte Jesus schon im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 26 gesagt. Der Heilige Geist belehrt die Jünger über alles. Das heißt, über alles, was wir zu einem Leben mit Jesus brauchen, was wir benötigen, was für die Nachfolge Jesu wichtig ist. Der Heilige Geist lehrt nur die Wahrheit und damit hängen zwei ganz wesentliche, wichtige Punkte zusammen. Erstens, er wird niemals etwas lehren, was gegen Gottes Wort spricht. Also wenn ich denke, der Heilige Geist redet zu mir und sagt, ja, verlass deine Frau und du wirst schon irgendwann in nächster Zeit eine andere finden. Die wird dich noch glücklicher machen. Der Heilige Geist wird so nie führen. Es wäre gegen Gottes Wort. Und der Heilige Geist wird nie etwas lehren. Also er möchte uns in die alle Wahrheit leiten, genau. Johannes 16, 13. Und der Heilige Geist wird niemals etwas lehren, was gegen die Ehre des Vaters oder die Ehre des Sohnes geht. Denn eine seiner Hauptaufgaben ist Jesus verherrlichen. Johannes 16, 14. Und darum wird er sich nie in den Vordergrund drängen. Er wird nie die Anbetung für sich beanspruchen und einfordern. Er wird die Ehre immer weitergeben an den Sohn. Denn das ist eine seiner Hauptaufgaben. Er will Jesus groß machen. Also der Heilige Geist hilft uns, dass wir in der Wahrheit in Jesus Christus bleiben. Er bleibt in uns, er hilft uns, indem er uns die Wahrheit lehrt. Und so können wir die Lügen des Feindes erkennen. Und dadurch sind wir auch gewarnt vor allen falschen Lehren durch falsche Irrlehrer oder falsche Propheten. Und zum Schluss steht die Aufforderung, so bleibt in ihm. Bleibt in Jesus. Wie sagt unser Text? So wie sie euch belehrt hat. Also so wie die Salbung, wie Gottes Geist uns in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes belehrt hat. Lass dich vom Heiligen Geist belehren. Ich fasse zusammen. Erstens, wir leben in der letzten Stunde. Und das wird von Tag zu Tag immer mehr deutlich. Wir leben in einer gottfeindlichen Welt. Und darum gibt uns Johannes hier drei wichtige Punkte, wie wir in dieser Zeit bestehen können. Sei dir deiner Stellung in Jesus gewiss. Und hier stellt sich die Frage, ist Jesus auch für dich der Christus? Wie beantwortest du die Frage? Nimm dir Zeit, da heute drüber nachzudenken, wenn das noch nicht ganz klar ist in deinem Leben. Wenn du sie verneinst, dann mach einen Anfang. Heute mit Jesus. Verschieb es nicht. Und wenn du schon mit Jesus lebst, dann dank ihm für diese große Gnade. Drittens, halte dich an Gottes Wort fest. Es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort bewahren, dass sein Wort in uns bleibt. Viertens, lass dich vom Heiligen Geist belehren. Der Heilige Geist hilft uns, ein Leben zu führen, so wie es Gott ehrt. Und er lehrt uns immer in Übereinstimmung mit Gottes Wort. So ist Nachfolge Jesu möglich. Wir haben wunderbare Hilfen für die Nachfolge Jesu in der letzten Stunde. Amen.